Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Erst hatte Gesundheitsminister Jens Spahn dazu ermuntert, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel geht heute weiter. Die Empfehlung lautet jetzt, so wörtlich, alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen. Dieser Aufruf an alle, wie sie sagt, läuft also auf nicht mehr und auf nicht weniger raus, als auf Sozialkontakte zu verzichten, wo immer möglich. Zur Begründung verweist die Kanzlerin noch einmal auf die Dimension der Corona-Krise.
Also wir sind in einer ganz außergewöhnlichen Situation, die auch völlig nochmal zu unterscheiden ist von Herausforderungen, wo wir Medikamente hatten und wo wir sehr schnell dann Impfstoffe hatten. Das heißt, ganz besondere Situationen erfordern auch besondere Maßnahmen. Das ist alles andere als irgendwie eine kleine Facette in einem Lauf der Geschichte, sondern es ist ein Einschnitt, der uns sehr viel abverlangt.
Großflächige Schulschließungen sind wohl heute noch einmal wahrscheinlicher, aber eben noch nicht beschlossen worden, anders als in Frankreich. Und für viel Aufsehen und auch viel Empörung sorgt der jüngste Travel-Ban, den US-Präsident Donald Trump jetzt verfügt hat. Danach dürfen wegen Corona Europäer aus dem Schengen-Raum im Moment nicht in die USA reisen. Die Botschaft ist an den Märkten schon angekommen, dort gibt es weitere Kursstürze. Mit dem ausführlichen Überblick zu Corona und den Folgen und auch dem weiteren Kampf dagegen fangen wir gleich an in diesem Journal vor Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Ein ganz anderes Thema, das vertiefen wir heute Abend in unserem Interview. Der Verfassungsschutz kündigt jetzt an, den rechtsnationalen Flügel der AfD künftig zu beobachten. Wir berichten gleich und dazu hören Sie auch gleich ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Gero Neugebauer. Auf 6 steigt die Zahl der Todesfälle in Deutschland. Heute die Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht werden. Zum ersten Mal sterben Patienten in Bayern und in Baden-Württemberg. Bayern erwägt die Schließung der Schulen und Kitas. Die Stadt Halle an der Saale beschließt diesen Schritt heute schon. Bis in den Abend hinein diskutierten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das weitere Vorgehen. Volker Fintermer fasst zusammen.
Kein Tag, kein Abend ohne neue Botschaften in der Corona-Krise, wobei heute auch nur ein Zwischenstadium sein wird. Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer saßen länger im Kanzleramt als erwartet. Ging es doch darum, eine möglichst einheitliche Linie bei den vielen noch offen und täglich neu gestellten Fragen zu beantworten. Die kommenden 4 bis 5 Wochen werden nach dem Rat der Virologen und Gesundheitsexperten für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus entscheidend sein. Und das klar formulierte Ziel lautet, die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen, um die vorhandenen medizinischen Kapazitäten nicht zu überlasten.
Deshalb haben wir heute zusätzlich zu der Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern auch verabredet zwischen Bund und Ländern, dass ein Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern dem folgen sollte.
Das sei ein Aufruf an alle, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel, ohne eine neue Untergrenze, sondern schlicht der Appell, auf alle gesellschaftlichen Aktivitäten zu verzichten, die nicht zwingend notwendig seien. Auch die Schließung von Kindergärten und Schulen wird nicht mehr ausgeschlossen, aber das auch nicht als generelle Empfehlung, sondern an den jeweiligen Erfordernissen vor Ort ausgerichtet. Als eine Empfehlung gelten wohl aber verlängerte und vorgezogene Osterferien, um besonders die wichtigen kommenden Wochen gut zu überstehen. Bayern werde da bereits morgen eine Entscheidung treffen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an.
Also es sind einige große Bundesländer, die da relativ entschlossen sind und viele andere Bundesländer sehen es dann auch im Verbund, dass man es vernünftig lösen muss. Also ich glaube, am Ende werden dem Beispiel die meisten, glaube ich, in einer vernünftigen Form folgen.
Dabei hatten die Kultusminister der Länder heute noch davon abgeraten, flächendeckend die Schulen dicht zu machen, denn auf keinen Fall sollten Ärzte oder Pflegekräfte fehlen, weil das Kind nicht zur Schule kann.
Grundsätzlich halte ich persönlich es für richtig, den flächendeckenden Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber natürlich ist klar, dass wir jetzt jeden Tag die Lage neu bewerten.
Hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am Nachmittag noch erklärt und zugleich darauf gesetzt, im Fall der Fälle einen Unterricht über digitale Wege zu gewährleisten. Die aktuelle Situation sei außergewöhnlicher als zur Zeit der Bankenkrise, sagte die Bundeskanzlerin. Und Bund und Länder wollen nach den Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder alles tun, was notwendig ist, um die wirtschaftliche Stabilität zu erhalten. Das gilt auch ganz besonders für die Krankenhäuser, für die, so Markus Söder, ein finanzieller Schutzschirm aufgebaut werden soll, weil etwa geplante und im geltenden System gut bezahlte Eingriffe verschoben werden müssen, um die notwendigen Kapazitäten frei zu behalten.
Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir in die Situation kommen, dass in den Krankenhäusern Entscheidungen getroffen werden muss, welcher Patient in welchem Alter behandelt wird.
Vereinbart wurde dafür auch die entsprechenden finanziellen Grundlagen jenseits des normalen Abrechnungssystems zu legen. Keine Klinik soll durch die Maßnahmen ins Defizit kommen. Außerdem soll es auch einen Bonus für jedes Intensivbett geben, das zusätzlich geschaffen und vorgehalten werde.
Volker Fintammer war das aus unserem Hauptstadtstudio. Auch in Italien ist und bleibt die Lage ernst. Auf mehr als 15.000 steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen. Mehr als 1.000 Todesfälle melden die Behörden inzwischen. Seit heute sind in dem Land auch alle Geschäfte geschlossen, abgesehen von Lebensmittelläden und Apotheken. Eine beispiellose Entscheidung wird dann heute Abend gemeldet. In Rom schließen die katholischen Kirchen bis mindestens Anfang April. Über Italien in der weiteren Corona-Krise, Jörg Seiselberg.
Die 75 Jahre alte Maria steht in Rom vor ihrem Stammsupermarkt in der Via delle Fornaci und wundert sich. Eigentlich bin ich hier immer rein und raus, ganz schnell, ohne Probleme. Und heute das hier. Ich muss Schlange stehen. Wahrscheinlich wegen der Verschärfungen, die sie gestern Abend beschlossen haben. Die verschärften Vorschriften, mit denen die Regierung die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern will. Supermärkte gehören seitdem zu den wenigen Orten im Land, wo noch etwas los ist. Davor Warteschlangen, die Menschen stehen in circa 2 Meter Abstand voneinander. Alle paar Minuten öffnet der Betreiber die Tür, weil stets nur eine geringe Zahl an Menschen gleichzeitig im Laden sein darf. Noch ein bisschen gedulden muss sich der 19 Jahre alte Cosmas, der deutsche Eltern hat und in Rom aufgewachsen ist.
Ich stehe schon seit halber Stunde, aber man macht halt das, was man kann, um zu verhindern, dass sich das irgendwie weiter verbreitet, der Virus.
Trotz der langen Warteschlangen, Hamsterkäufe gibt es bislang nicht. Aber es muss halt genug Espresso und Pasta zu Hause sein, da Bars und Restaurants seit heute komplett geschlossen sind. Alle sollen nur aus dem Haus gehen, wenn es wirklich nötig ist, sagt Ministerpräsident Conte. Die Einkäufe im Supermarkt werden so plötzlich zum Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens.
Wir machen so Rotationen einfach. Heute gehe ich, morgen geht meine Mutter, dann geht mein Vater. Und ja, ansonsten sind wir jetzt einfach zu Hause und hoffen, dass es irgendwie schnell vorbei ist, die Situation.
Diese Hoffnung teilt Cosmas mit seinem Warteschlangen-Nachbarn Francesco. Dem 33 Jahre alten Universitätsmitarbeiter fehlt der Kino- und Theaterbesuch. Sein Leben beschränkt sich jetzt weitgehend auf die 50 Quadratmeter daheim. Seit 2 Tagen bin ich zu Hause. So gut es geht, versuche ich ein bisschen per Internet zu arbeiten. Alles hat zu, auch die kulturellen Orte. Daher bleibe ich zu Hause. Mir bleibt nichts anderes übrig. Zwar sieht man Spaziergänger und Jogger im Park, aber bereits wer einen Spaziergang durch sein Stadtviertel macht, kann nach den jetzt beschlossenen strengen Regeln von der Polizei angehalten werden. Der Gang zum Supermarkt ist eine akzeptierte Begründung, um draußen zu sein, wie auch der Weg zur Arbeit oder zum Arzt. Das Leben sei komplett umgekrempelt, meint Francesco. Trotzdem findet er die Entscheidung der Regierung zur Bekämpfung des Virus richtig. Wenn der wissenschaftliche Rat mit seinen erfahrenen Personen das empfiehlt, dann vertraue ich ihnen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Abseits des Supermarkts ist auf der Straße kaum jemand unterwegs. Weiter die Via delle Fornaci runter hat ein einsames Geschäft geöffnet, die Zweiradwerkstatt von Giovanni. Ja, die bleibt weiter offen, aber ich glaube, das hat keinen Sinn. Wenn keine Leute unterwegs sind, habe ich natürlich keine Arbeit. Daher ist es unsinnig, dass ich weiter geöffnet habe. Supermärkte und Apotheken, Zeitungskioske und Werkstätten sind ausgenommen. Fast alle anderen Geschäfte müssen jetzt geschlossen bleiben. Neben der Zweiradwerkstatt räumt der 52 Jahre alte Daniele seine Pizzeria auf. Ich bin hier, um sauber zu machen und Sachen wegzuwerfen, die jetzt schlecht werden. Zum Beispiel die Mozzarella hier, die sich nur kurz halten. Und alle anderen Sachen, die in diesen Tagen ablaufen. Rom und ganz Italien üben sich im Dornröschenschlaf, der noch mindestens 2 Wochen dauern soll.
Aus Rom war das der Bericht von Jörg Seiselberg. Und mit seiner jüngsten Entscheidung im Kampf gegen das Coronavirus stößt US-Präsident Donald Trump einmal mehr viele Europäer vor den Kopf. Aus den Schengen-Staaten ist für die nächsten 30 Tage keine Einreise in die USA möglich. Das heißt, die allermeisten Europäer müssen diesseits des Atlantiks bleiben. Iren und Briten dürfen aber einreisen. Einseitig und ohne Rücksprache sei die Entscheidung getroffen worden, kritisieren jetzt die EU-Spitzen. Wie Trump seinen Schritt rechtfertigt, dazu aus Washington Jan Bösche.
Wochenlang hatte Präsident Trump die Gefahren des Coronavirus kleingeredet. Jetzt reagierte er mit dem Versprechen von Steuersenkungen und vor allem mit einem Einreiseverbot für Europa. Genauer gesagt für den Schengen-Raum. Trump verteidigte seine Entscheidung. Es handele sich jetzt um ein Weltproblem.
It's a world problem and you do need separation in some cases. You have some areas that are very heavily infected. And you have some areas that aren't.
Man brauche eine Trennung. Einige Gegenden seien schwer infiziert, andere nicht. Regierungsexperten verwiesen vor allem auf die Fallzahlen in Italien und sagten, Europa sei das neue China. Wegen des Schengen-Raums habe man keinen Einreisebann nur für Italien verhängen können. Allerdings gibt es auch in Großbritannien immer neue Corona-Fälle. Das Land nahm Trump von seinem Einreiseverbot aber aus. Seine Begründung?
It's got the border, it's got very strong borders. And they're doing a very good job.
Großbritannien habe starke Grenzen und mache einen guten Job. Die Europäische Union hatte ja empört darauf reagiert, dass Trump einen Einreisebann verhängt hatte, ohne überhaupt mit den EU-Mitgliedern vorher darüber zu sprechen. Es habe schnell gehen müssen, verteidigte sich Trump.
We had to move quickly. I mean, when they raise taxes on us, they don't consult us, and I think that's probably one and the same.
Wenn die EU Steuern für die USA erhöhe, dann frage sie ja auch nicht nach. Trumps Einreisestopp aus Europa traf in den USA auf ein geteiltes Echo. Trump-Unterstützer lobten seine Entscheidung als kraftvoll. Kevin McCarthy, der oberste Republikaner im Repräsentantenhaus, sagte, fast jeder Corona-Fall in den USA habe eine Verbindung nach Europa.
You could almost directly correlate any case inside America that has a case directly from Europe. So that's why he's taking the action there.
Trump hatte den Einreisebann am Mittwochabend in einer Fernsehansprache angekündigt und dabei Verwirrung gestiftet. Er sagte, auch Fracht aus Europa werde gestoppt. Das ist aber nicht der Fall. Außerdem stellte er nicht klar, dass Amerikaner und Green Card-Besitzer weiter in die USA kommen dürfen. Vizepräsident Pence sagte, sie würden an 13 Flughäfen überprüft und dann gebeten, sich für 14 Tage in Selbstquarantäne zu begeben. Gesundheitsexperten wie Jeremy Kornheindijk vom Center for Global Development kritisierten Einreisebeschränkungen generell. Er sagte bei NPR, das biete keinen Schutz mehr, wenn sich das Virus bereits im Land ausbreite.
Banning travel anywhere in the world at this point is a bit like locking the door after the killer is already in the house.
Es sei so, als würde man die Tür schließen, wenn der Mörder bereits im Haus sei. Die Zahl der Corona-Fälle in den USA steigt weiter an. Das liegt unter anderem daran, dass es große Probleme mit den entsprechenden Tests gibt. Folglich gibt es eine große Dunkelziffer. Kritiker bezweifeln, dass die Krankenhäuser für größere Fallzahlen bereit sind. Die Politiker hier in Washington streiten unterdessen, welche Hilfen in einem geplanten Hilfspaket gebündelt werden sollen. Im Zentrum des Streits stehen Trumps geplante Steuersenkungen.
Aus Washington war das unser Korrespondent Jan Bösche. Und jetzt gehen wir nochmal zurück nach Europa. Auch Frankreich kündigt heute Abend weitere weitreichende Schritte an, die helfen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen bzw. die auch wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Der französische Präsident Macron spricht von der größten Gesundheitskrise des Landes seit einem Jahrhundert. Und schlussfolgert, dass am Montag die Schulen und Kitas zubleiben in Frankreich. An der Grenze zu Frankreich, im Saarland, da verschärft die deutsche Polizei jetzt die Kontrollen. Dazu Thomas Gerber.
Okay, gesundheitlich ist bei Ihnen alles in Ordnung?
Ja, alles in Ordnung.
Gibt's so Anzeichen für Corona auch nicht?
Gar nichts.
Okay, wunderbar. Dann wünsche ich noch eine schöne Weiterreise.
Danke, gleichfalls. Okay.
Die französische A320 bei Saarbrücken. Beamte der Bundespolizei kontrollieren seit 17 Uhr Autofahrer aus Richtung Paris-Metz kommen. Nachdem gestern die direkte Nachbarregion Grand Est vom Robert-Koch-Institut zum Corona-Risikogebiet erklärt worden war, soll so dem Virus Einhalt geboten werden. Bringt das tatsächlich was?
Es bringt aus meiner Sicht viel. Zunächst einmal geht es darum, dass die Franzosen wissen, wenn sie kommen, sie werden überprüft, wir machen punktuelle Kontrollen. Und wenn es gelingt, jeden Tag einige zu finden, die wir zurückschicken, dann haben wir das Risiko minimiert.
Sagt Saar-Innenminister Klaus Bouillon. Er hat sich bei seinem Unionsfreund Seehofer für die Kontrollen stark gemacht und der hat Unterstützung zugesagt. Die zuständige Bundespolizeiinspektion in Bexbach soll personell verstärkt werden. Seehofer will eine Hundertschaft ins Saarland in die Grenzregion zum Risikogebiet beordern.
Es ging mir auch darum, heute schon zu zeigen, was in den nächsten Wochen hier erfolgt. Die Menschen müssen sich darauf einstellen.
Das heißt, es wird noch schlimmer, auch an anderen Grenzen.
Ich gehe davon aus, nach der Aktion, die wir heute hier gestartet haben, dass andere Länder folgen. Wir haben ja allein im Saarland 18.000 Pendler. Das muss alles umgestellt werden. Wir müssen die Menschen sensibilisieren.
Vorerst werden in Saarbrücken die Autofahrer lediglich nach ihrem Wohlbefinden befragt. Ralf Lyons von der Bundespolizei.
Momentan geht es erstmal um ganz normale Gespräche mit den Reisenden hier. Wollen wir feststellen, ob und inwieweit sich jemand unwohl fühlt, ob es die Symptome gibt, Stichwort Fieber und oder trockener Husten. Das sind ja momentan die beiden Hauptindikatoren. Und sollte das dann der Fall sein, dann müssen wir uns an das Gesundheitsamt wenden, weil die ja für diese Dinge dann originär zuständig sind.
Fieberthermometer, die ohne Kontakt funktionieren, sind derzeit Mangelware auf dem Markt, sollen aber ab morgen spätestens zum Einsatz kommen. Zeigt ein Autofahrer dann erhöhte Temperatur, wird er, wenn er französischer Staatsbürger ist, zurückgeschickt. Für die Deutschen gilt ab 37,5 und mehr.
Dann muss er ja an die Obhut der Gesundheitsämter. Hier ist sensibilisiert unsere Einsatz- und Lagezentrale in Saarbrücken. Die haben die Kontakte, die Telefonnummern zu den Gesundheitsämtern. Das wird sich alles am Morgen einspielen.
Die Kontrollstelle an der Autobahn in Saarbrücken, sie soll bis auf Weiteres bestehen bleiben. Andere sollen schon morgen aufgebaut werden, unter anderem an der Grenze zu Luxemburg.
Informationen waren das von Thomas Gerber. Über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die allermeisten Europäer aktuell nicht einreisen zu lassen, haben wir schon berichtet. Ähnlich reagiert Tschechien. Reisende aus Deutschland, Österreich und anderen als Risikostaaten bezeichneten Ländern dürfen im Moment nicht ins Land. Peter Lange.
Was die tschechische Regierung bislang an Restriktionen verkündet hat, betraf vor allem den Kultur- und Freizeitsektor. Mit dem Ausnahmezustand kommen auf die Bürger nun aber viele Einschränkungen zu, die stark in ihren Alltag eingreifen. So werden Reisen in Risikoländer untersagt, zu denen auch Österreich und Deutschland gezählt werden. Ausnahme Menschen, die im benachbarten Ausland arbeiten. Umgekehrt dürfen Bürger aus diesen Ländern nicht mehr einreisen. Ausgenommen sind Personen mit ständigem Wohnsitz in Tschechien. Der grenzüberschreitende Reiseverkehr ist nur mehr über jene 11 Grenzübergänge erlaubt, an denen lückenlos kontrolliert wird. Öffentliche Veranstaltungen jedweder Art mit mehr als 30 Teilnehmern sind ab sofort untersagt. Restaurants und Kneipen müssen um 20 Uhr schließen. In Tschechien sind bislang 96 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden.
Peter Lange war das aus Prag und damit wollen wir unter unsere Corona-Berichterstattung für heute einen Strich machen. Nach Hanau, nach Halle, nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Da war die Frage immer wieder, ob die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den Rechtsextremismus ausreichend entschieden vorgehen. Da gab es heute eine interessante Festlegung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Als Rechtsextremisten bezeichnet Verfassungsschutzpräsident Haldewang, heute Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die Frontmänner des rechtsnationalen Flügels der AfD. Der Flügel wird künftig als rechtsextreme Gruppierung beobachtet, Kai Küstner berichtet.
Diese zwei sind die beiden prominentesten Köpfe des völkisch-nationalen AfD-Flügels, Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Genau diese zwei Namen nennt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang immer wieder, als er vor Journalisten ausführlich begründet, warum die Sicherheitsbehörde den Flügel nun zum Beobachtungsobjekt hochstuft.
Beide Personen sind Rechtsextremisten,
stellt Haldenwang fest und führt als Beleg zahlreiche Zitate Höckes an.
Björn Höcke möchte nach eigenen Worten, Zitat, vor dem Hintergrund einer nie dagewesenen Migration unser Deutschland und unser Europa vor einem Kultur- und Zivilisationsbruch historischen Ausmaßes, ja einer kulturellen Kernschmelze bewahren und dem, Zitat, Islam als Okkupationsmacht, als Besatzungsmacht den Zutritt nach Europa und Deutschland verwehren.
Ausländer, Muslime, Nicht-Bio-Deutsche pauschal herabzuwürdigen, stehe nicht im Einklang mit dem Schutz der Menschenwürde, also mit Artikel 1 des Grundgesetzes, so der Befund der Verfassungshüter. Auch das Kleinreden des Nationalsozialismus und die Nähe zum vorbestraften Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann führt Haldenwang als Belege an.
So viel kann man natürlich sagen,
dass der Flügel eben eine ernstzunehmende Teilorganisation der AfD ist.
7000 Anhänger stark ist diese rechte Strömung innerhalb der Partei laut Verfassungsschutz. Ihr Einfluss habe zuletzt noch einmal zugenommen. In der Tat haben die Wahlerfolge in Brandenburg, Thüringen, Sachsen den Flügel mächtiger werden lassen. Was nicht heißt, dass der Verfassungsschutz nun die AfD insgesamt zum Beobachtungsfall macht.
Solange die AfD sich nicht vom Flügel trennt, sondern sich von ihm dominieren lässt, solange die AfD deutlich macht, der Flügel ist die Mitte der Partei, ist diese gesamte Partei rechtsextrem.
Meint die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. Herr Höcke ist die Mitte der Partei, so lautet ein Zitat von AfD-Fraktionschef Gauland vom Oktober letzten Jahres. Gauland selbst gibt sich heute überraschend schweigsam. Ein Pressetermin mit ihm und Parteichef Chrupalla wird erst angesetzt, dann verschoben, dann abgesagt. Brandenburgs AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz, einer der beiden Flügelköpfe, findet, die Entscheidung des Verfassungsschutzes sei schlicht unbegründet und parteipolitisch motiviert.
Ich denke, besonders die Menschen im Osten wissen, was das zu bedeuten hat, wenn die Regierung in der Mangelung jedweder Argumente den Geheimdienst losschicken muss, um gegen die Opposition zu kämpfen.
Dass der Flügel nun ein Beobachtungsfall ist, erleichtert den Behörden nun jedenfalls das Ausspähen dieser Gruppierung. Eine der großen Fragen lautet aber, was die Verfassungsschutzentscheidung für jene Flügelanhänger bedeutet, die gleichzeitig Beamte sind und ja einen Eid auf die Verfassung abgelegt haben.
Jemand, der Mitglied in einem erwiesenen Beobachtungsobjekt in einer extremistischen Organisation ist, der wird zukünftig ein Problem mit seiner Dienststelle bekommen.
Prophezeit der Verfassungsschutzchef, der jedoch auch sagt, jeder Einzelfall müsse geprüft werden. Eine ganz andere Frage ist, was dies alles nun für die AfD als Partei insgesamt bedeutet und welche Wirkung der große Stempel mit der Aufschrift rechtsextrem, den die Verfassungshüter dem Flügel aufgedrückt haben, unter den Mitgliedern entfaltet.
Und an die Frage wollen wir jetzt natürlich ran. Am Telefon live bei uns zugeschaltet ist der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Schulz.
Die Entscheidung, die wir jetzt also seit heute Abend kennen, dass der Flügel als rechtsextreme Gruppierung beobachtet wird, ist das eine gute Entscheidung?
Es ist eine notwendige und eine nützliche Entscheidung. Sie ist notwendig, um deutlich zu machen, dass bestimmte Avancen, die die AfD in manchen Kreisen in anderen Parteien, insbesondere der CDU, gemacht hat, nicht akzeptiert werden dürfen. Und sie ist nützlich deshalb, weil sie endlich auch zeigt, dass der Vorwurf, die Verfassungsschützer oder die politische Polizei habe auf dem rechten Auge eine Sehstörung, nicht mehr behauptet werden kann.
Aber ist es denn ein Problem für die Partei überhaupt oder hilft es möglicherweise sogar zum Beispiel bei der wichtigen Währung Aufmerksamkeit?
Also es entstehen mehrere Probleme. Zum einen wird das behauptete bürgerliche Image, das ja schon nach Auftritten bei der Pegida angekratzt worden ist, weiter angekratzt. Es gibt Vertrauensverlust bei konservativen Wählern, die die Demokratie zwar grundsätzlich akzeptieren, aber mal sagen, das ist mir nicht konservativ genug oder berücksichtigt nicht genügend nationale Belange. Es wird bröckelnde Unterstützung bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes geben, insbesondere bei Polizei und Bundeswehr, denn deren Angehörige sind als Repräsentanten des Images der AfD als Partei der Sicherheit wichtig. Dann könnte möglicherweise auch ein Streit in der Partei über die weitere Ausrichtung ausbrechen. Und die Frage ist ja, ob die sogenannten Liberalen dann sagen, wir wollen nicht mehr in dieser AfD sein, die sich weiter radikalisiert. Und letztendlich würde ich auch nochmal darüber überlegen, ob es nicht der AfD nun erschwert wird, Brückenköpfe in CDU-Nähe, zum Beispiel in der Werteunion, aufzubauen oder noch darauf zu vertrauen, dass Landespolitiker der CDU, wie in manchen ostdeutschen Ländern, sich noch trauen, AfD-Positionen zu vertreten.
Aber woran machen Sie diesen Vertrauensverlust fest? Die Umfragewerte sind es ja nicht.
Die Umfragewerte sind es nicht und die Umfragewerte bewerte ich auch deshalb immer Skepsis, weil es Menschen gibt, die werden nicht sagen, dass sie AfD wählen oder dass sie für die AfD stimmen. Und es gibt andere, die dann sagen, für mich ist die Entscheidung irrelevant, weil ich die AfD nicht als rechtsextreme Partei betrachte, sondern als eine Partei, die im Parteiensystem der Länder als Oppositionspartei eine wichtige Funktion hat. Wenn beispielsweise in Brandenburg Sozialdemokraten, Christdemokraten und Grüne eine Koalition bilden und Linke und AfD, die sozusagen die Oppositionsparteien im Parlament sind, dann ist die AfD, für deren Anhänger die Linke ja auch zu den etablierten Parteien gehört, sozusagen die geborene Oppositionspartei. Und dann kriegt sie auch die Zustimmung von Wählerinnen und Wählern, die sagen, die Einstellung und die Position, was Rechtsextremismus ist, mir völlig egal, solange die im Parlament zur Sprache bringen, dass die Verkehrsverbindungen im ländlichen Raum nicht stimmen, dass die Gesundheitsversorgung schlecht ist, Bildungseinrichtungen nicht gut arbeiten. Also es gibt eine Position, oder besser gesagt, es gibt Anhänger der AfD, denen ist die politische Programmierung völlig egal. Es gibt aber eine zunehmende Menge, die sagen, nein, wir orientieren uns politisch. Und da könnte die AfD nun sagen, guckt an, wir betonen wieder mal unsere Opferrolle, aber wenn die AfD ein bisschen zurückblickt, dann könnte sie ja auch vermuten, dass ein ähnliches Schicksal ihr bevorstehen könnte wie bei den Republikanern. Die Republikaner sind intensiv vom Verfassungsschutz beobachtet worden und haben immer weniger Zustimmung gefunden und sind schließlich bedeutungslos geworden.
Es ist ja in der Tat auch so, dass die AfD davon spricht, dass der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert werde. Wir wissen, der Verfassungsschutz, das ist eine Sicherheitsbehörde, die immer wieder auch von Skandalen tatsächlich geschüttelt wurde. Der Verfassungsschutz stand auch immer wieder massiv in der Kritik. Aber jetzt, wo es gegen die AfD geht, da applaudieren dann jetzt alle.
Na, alle ja nicht. Also die Kritik, die am Verfassungsschutz geübt worden ist, ist ja damit nicht schlagartig beendet. Und man muss auch sehen, dass der Verfassungsschutz ja eine Behörde ist, in der möglicherweise auch so in der Generationenfolge immer auch Menschen beschäftigt oder eingestellt worden sind, die ähnlicher Auffassung gewesen sind wie die, die da eingestellt haben. Aber es ist mittlerweile durch das, was passiert ist, 200 Morde von Rechtsextremisten seit 1990, die Ereignisse, die ja auch eingangs zitiert worden sind, in Halle und in Hanau. Das ist inzwischen deutlich geworden, das, was ja lange verdeckt, immer noch diskutiert wurde, aber nie öffentlich als eine Gefahr angesprochen worden ist, dass das mittlerweile auch die Politiker bewegt. Und wenn jemand wie Herr Schäuble zugibt, dass wir da lange nicht drauf geschaut haben, was sich da entwickelt, ich denke, dann werden auch Menschen, die skeptisch gegenüber manchen Aktivitäten staatlicher Organe sind, sagen, na, in diesem Fall haben sie doch recht.
Der Flügel hat ja keine feste Mitgliederliste. Wir gehen aus von einer Stärke von etwa 7000 Personen. Welche praktischen Auswirkungen wird diese Entscheidung von heute da überhaupt haben?
Ja, das ist in der Tat abzuwarten. Also weil Herr Höcke beispielsweise, Sie haben ja vorhin auch schon so eine Bemerkung gemacht über die Auffassung über Verfassungsschutz, der sagt, naja gut, Frostschutz schützt vor Frost und der Verfassungsschutz schützt den Staat vor der Verfassung. Und das sind ja also so eine Auffassung, von der man sagen kann, die passen genau in das Schema, dass den Verfassungsschutz es ermöglicht zu sagen, die sind nicht geeignet, Demokratie weiterzuentwickeln. Aber die Folgen wird man abwarten müssen. Umfrageergebnisse halte ich für irrelevant. Man wird auf die ersten Wahlen wohl warten müssen. Die ersten Wahlen sind aber erst im nächsten Jahr zu erwarten. Und Kommunalwahlen bin ich nicht so sicher. Parteienwettbewerb in den Kommunalwahlen kann eine Rolle spielen, muss aber nicht notwendigerweise. Zuerst gucke ich mal auf Auseinandersetzungen innerhalb der AfD. Wird sich da etwas entwickeln? Wenn Herr Gauland ja sonst redefreudig heute keine Pressekonferenz geben will, könnte das schon der erste sein. Möglicherweise wird man auch mehr auf die interne Arbeitsgruppe, die die Bundestagsfraktion eingerichtet hat, achten. Die sollte nämlich auf der Grundlage eines Gutachtens darauf achten, welche Ausdrücke von Mitgliedern der Fraktion gebraucht werden und was sie gefälligst unterlassen sollten, um eben nicht den Verdacht des Verfassungsschutzes zu erregen. Aber das wird man abwarten und insofern bin ich nicht so besonders gut geeignet, Prophezeiungen zu machen.
Ja, Björn Höcke hat ein Parteiausschlussverfahren ja schon überstanden. Würden Sie der Partei empfehlen, da jetzt ein zweites anzustrengen?
Nein, allein deshalb nicht, weil das Landesschiedsgericht in Thüringen faktisch Höcke treu ist. Und wenn dieses entscheidet, das Verfahren wird nicht weitergeführt, und dann muss es gute Gründe im Bundesschiedsgericht geben, das aufzunehmen. Und wenn das stimmt, was der Verfassungsschutz vermutet, dass die Radikalisierung in der AfD vorangeht, und selbst wenn deutliche Gegner von Herrn Höcke aus der früheren Zeit, wie Frau Weil heute, sagen, nee, ich verfolge da nichts mehr, ich versuche eher meine eigene Position zu festigen, halte ich wenig davon, solche internen Verfahren oder solche Schiedsgerichtsverfahren zu nutzen, um Herrn Höcke loszuwerden. Das würde eher Herrn Höcke dienen, seine Gegner in der Partei deutlicher zu markieren und dann auch bekämpfen zu können.
Der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer, heute Abend live bei uns hier im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen, Frau Scholz.
Und um jetzt 23.38 Uhr schauen wir auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Die EU-Kommission will für Entlastung auf den griechischen Inseln sorgen. Angedacht ist eine Rückkehrprämie für Flüchtlinge. Stefan Überbach.
Es geht darum, den Druck in den völlig überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln zu mildern, sagte EU-Innenkommissarin Johansson bei ihrem Besuch in Athen. Wer freiwillig in seine Heimat zurückkehren will, bekommt dafür 2.000 Euro. Mit dem Geld will die EU-Kommission den neuen Start der Menschen und die Wiedereingliederung in ihren Herkunftsländern unterstützen. Das Programm ist auf einen Monat begrenzt und gilt für insgesamt 5.000 Geflüchtete, die vor dem 1. Januar nach Griechenland gekommen sind. Bei der Abwicklung der freiwilligen Rückkehr sollen die Internationale Organisation für Migration und die Europäische Grenzschutzagentur Frontex helfen. 7 EU-Staaten haben sich inzwischen dazu bereit erklärt, kurzfristig rund 1.600 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus den griechischen Lagern aufzunehmen. Zu der sogenannten Koalition der Willigen gehören Deutschland, Frankreich, Portugal, Finnland, Luxemburg, Irland und Kroatien. Über die Aufteilung und das Auswahlverfahren soll bei einem Treffen der europäischen Innenminister morgen in Brüssel gesprochen werden. Johansson kündigte außerdem weitere Hilfen für die minderjährigen Flüchtlinge an. Im Mai soll es dazu eine große Konferenz in Griechenland geben, an der sich die EU-Kommission und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF beteiligen werden. Ursula von der Leyen hatte ihre Teilnahme an der Griechenland-Reise kurzfristig abgesagt. Wegen der Corona-Krise wollte die Kommissionspräsidentin lieber in Brüssel bleiben und sich auf den Kampf gegen die Epidemie konzentrieren.
Das Landgericht Berlin hält das Mietendeckelgesetz in der Hauptstadt für verfassungswidrig. Darum soll es jetzt vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. In davon unabhängigen Verfahren wies das Gericht in Karlsruhe heute Eilanträge gegen die Mietpreisbremse ab. Klaus Hempel.
Die Antragsteller vermieten Wohnungen in Berlin. Sie haben Verfassungsbeschwerde gegen den Mietendeckel eingelegt. Per Eilantrag wollten sie erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht verschiedene Vorschriften zum Mietendeckel vorläufig außer Kraft setzt, bis über die Verfassungsbeschwerde entschieden wurde. Nach diesen Vorschriften handeln Vermieter ordnungswidrig, wenn sie bestimmten Auskunftspflichten gegenüber den Mietern nicht nachkommen oder zu hohe Mieten festlegen. In solchen Fällen müssen sie mit hohen Bußgeldern rechnen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Eilanträge zurückgewiesen. Zwar sei die Verfassungsbeschwerde nicht von vornherein unbegründet, so sei fraglich, ob das Land Berlin überhaupt die Gesetzgebungskompetenz für die umstrittenen Regelungen hatte. Dennoch sei es den Vermietern zumutbar, wenn die Vorschriften bis zu einer endgültigen Entscheidung des Verfassungsgerichts erst einmal in Kraft bleiben. Die Vorschriften zum Mietendeckel sind seit Ende Februar in Kraft. Damit werden die Mieten für 5 Jahre eingefroren. Besonders hohe Mieten dürfen ab Ende des Jahres unter bestimmten Umständen sogar gesenkt werden.
In der türkischen Hauptstadt Ankara hat heute der Prozess gegen einen Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft begonnen. Ihm wird unter anderem Spionage vorgeworfen. Christian Buttgereit.
Zum heutigen Prozessauftakt bestritt der türkische Anwalt Yilmaz S., sich geheime Unterlagen beschafft und diese weitergegeben zu haben. Dem Antrag auf sofortige Freilassung aus der Untersuchungshaft kam das Gericht nach, allerdings darf Yilmaz S. die Türkei nicht verlassen. Der Anwalt arbeitete mehr als 20 Jahre für die deutsche Botschaft Ankara. Seine Aufgabe war es zu überprüfen, wie glaubwürdig die Angaben von Türken sind, die in Deutschland Asyl beantragen. Als Yilmaz S. im September festgenommen wurde, waren sensible Daten der Asylbewerber in die Hände der türkischen Behörden gelangt. Die Unterlagen hatte der angeklagte Anwalt seinen eigenen Angaben zufolge von der deutschen Botschaft bekommen. Er nehme an, dass die Botschaft sie von den Anwälten der Antragsteller in Deutschland erhalten habe, so Yilmaz S. Weitere Informationen habe ihm ein Anwaltskollege gegeben, der im selben Verfahren angeklagt ist. In einer Mail an die deutsche Botschaft äußerte Yilmaz S. jedoch Zweifel, dass das Vorgehen rechtlich einwandfrei ist. An der Verhandlung nahm als Prozessbeobachter auch der deutsche Botschafter in der Türkei Erdmann teil. Der Prozess soll am 22. April fortgesetzt werden.
Und wir kommen zum Blick auf die Märkte. Corona sorgt erneut für Kursstürze. Die Zusammenfassung aus Frankfurt am Main von Claudia Werle.
Die Ausbreitung der Corona-Epidemie hat zu weiteren Verwerfungen an den Finanzmärkten geführt. Der DAX bricht um 12% ein, beendet den Handel bei nur noch 9.161 Punkten. Zum Vergleich, Mitte Februar stand er noch bei rund 13.800 Punkten. Das war ein Rekordhoch. Die Gründe für den Absturz sind vielfältig. Nervös waren Händler und Investoren schon lange, denn die Befürchtungen sind groß, dass die Corona-Epidemie tiefe Spuren hinterlassen wird. Wenn Flugzeuge am Boden bleiben, wenn Dienstreisen verboten sind, wenn Läden geschlossen sind, das alles bleibt nicht ohne Folgen. Präsident Trump hat den Stein dann noch einmal so richtig ins Rollen gebracht mit seiner Entscheidung, in den kommenden Wochen keine Europäer mehr in die USA einreisen zu lassen. Ein harter Schlag ins Kontor, meint ein Händler. Schließlich gilt Amerika als ein freies Land, als ein Vertreter der globalen Wirtschaft und des Freihandels. Enttäuscht haben viele Anleger auch auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank reagiert, den Leitzins in der Eurozone auf dem Rekordtief von 0% zu belassen und nicht, wie andere Notenbanken, mit einer deutlichen Zinssenkung auf die derzeitige Lage zu reagieren. Die Kursverluste im DAX gehen dennoch quer durch alle Branchen. Lufthansa-Papiere beispielsweise brechen um 14% ein, Daimler-Papiere 19% im Minus. Aktien der Deutschen Bank sind nicht einmal mehr 5 Euro wert.
Und auch an der Wall Street in New York ging es rapide bergab. Der Dow verzeichnete den größten Tagesverlust seit Jahrzehnten, stürzte um rund 10% auf 21.200 Punkte. Viele werden sich noch an die Worte des früheren EZB-Chefs Mario Draghi erinnern. Whatever it takes, werde er tun, was auch immer notwendig sei, hat er vor einigen Jahren gesagt, in der Finanzkrise. Diese Worte wollte EZB-Chefin Christine Lagarde heute so nicht wiederholen, dass sie es im Zweifelsfall trotzdem genauso halten wird. Das hat sie aber zwischen den Zeilen klargemacht. Sie kündigt an, dass die EZB bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich in Anleihenkäufe stecken wird. Mischa Erhardt dazu aus Frankfurt am Main.
Die Wirtschaftsaussichten haben sich auch für die Europäische Zentralbank deutlich eingetrübt. Die Risiken für den Wachstumsausblick der Eurozone haben zugenommen. Mit den vorher schon festgestellten Risiken steigender Produktfälligkeit in Schwellenländern stellt die Coronavirus-Epidemie einen wesentlichen Risikofaktor für das globale Wachstum dar, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde heute in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung der obersten Währungshüter des Euroraumes. Deswegen wird die EZB Banken weiterhin mit Krediten quasi zum Nulltarif versorgen, damit sie in der Krise über ausreichend Liquidität verfügen und die auch in Form von Krediten in die Wirtschaft weiterreichen können. Darüber hinaus wird die Zentralbank ab Juni Bankengelder zur Verfügung stellen, die gezielt kleine und mittelständische Unternehmen mit ausreichend Geld versorgen sollen. In der Regel werden die sogar einen negativen Zinssatz haben, sind also besonders vorteilhaft.
We actually had a unanimous decision.
Wir hatten im Rat eine einstimmige Entscheidung. Die kam vor allem zustande, weil wir glauben, dass wir die effizientesten und geeignetsten Maßnahmen beschlossen haben, um diese Art von aktuellen Risiken meistern zu können. Zu den Maßnahmen gehört schließlich auch noch eine Erhöhung des umstrittenen Anleihekaufprogramms im Euroraum. Das wird von aktuell 20 Milliarden Euro monatlich bis Jahresende um ein Paket von 120 Milliarden Euro aufgestockt. Firmenanleihen sollen dabei eine größere Rolle spielen als bisher. Die EZB nennt offenbar bewusst keine konkrete Summe, mit der sie die Anleihekäufe gleichmäßig jeden Monat erhöhen könnte.
Ich denke, man will sich hier die Möglichkeit offen lassen, dass man vielleicht kurzfristig auch mehr kauft. Die Spekulationen der Märkte und die Fantasien der Märkte werden damit sicherlich nochmal befeuert. Denn man sagt, okay, vielleicht heißt es, dass ich jetzt kurzfristig sogar die monatlichen Käufe verdopple. Es ist meiner Meinung nach immer noch nicht dieses whatever it takes, was einige ja von Lagarde erwartet hatten.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Bjeski. Whatever it takes war das Machtwort des vorigen EZB-Präsidenten Mario Draghi während der Euro-Krise, das Spekulationen gegen den Euro dauerhaft beendete. Christine Lagarde reagiert entspannt, als sie auf mögliche solche Erwartungen im Vorfeld der heutigen Sitzung angesprochen wird. Wissen Sie, ich beanspruche nicht, in der Geschichte Whatever It Takes Nummer 2 zu sein. Ich möchte wirklich, dass wir alle unsere Kräfte vereinen und ich hoffe sehr, die finanzpolitisch Verantwortlichen werden das auch so sehen, dass wir diesen Schock nur zusammen meistern können. Es ist dies eine der Hauptbotschaften der EZB-Präsidentin im Umfeld der neuen Corona-Krise. Die Notenbank hat ihre Maßnahmen getroffen, um in der Krise zielgerichtet das Finanzsystem und Unternehmen zu stützen und zu stabilisieren. Die Hauptverantwortung aber liege nun bei den Regierungen, die mit ihren Hilfsmaßnahmen und vor allem höheren Staatsausgaben die gegenwärtige Krise meistern müssten.
Mischa Erhardt berichtete aus Frankfurt am Main. Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Netz sollen künftig besser bekämpft werden. Täter sollen sich nicht hinter Anonymität verstecken können und die Strafen für Morddrohungen oder Drohungen mit Vergewaltigung, die sollen nach oben gesetzt werden. Unter anderem das sieht der Gesetzentwurf von Justizministerin Lambrecht vor, den der Bundestag heute in erster Lesung diskutiert hat. Dazu Johannes Kuhn.
Weil sich Justizministerin Christine Lambrecht erkältet krank gemeldet hatte, blieb es an ihrem Staatssekretär Christian Lange, den Bogen zu spannen. Von der Bundestagsdebatte über den rassistisch motivierten Terroranschlag von Hanau zum Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität.
Den Menschen, die vor Rassismus und Rechtsextremismus sich fürchten, haben wir damals eins versprochen. Wir nehmen den Kampf gegen diese Bedrohung auf. Und meine Damen und Herren, heute zeigen wir, dass wir es ernst meinen.
Innen- und Justizministerium hatten das Paket bereits vor Monaten geschnürt, auch als Reaktion auf den Anschlag auf eine Synagoge in Halle. Antisemitische Motive sollen bei Straftaten künftig strafverschärfend wirken. Zugleich aber soll auch dem entgleisten Diskurs entgegengewirkt werden. Dessen Folgen treffen auch Lokalpolitiker. In einer aktuellen Umfrage geben knapp 2/3 der Bürgermeister an, bereits beleidigt, beschimpft, bedroht oder gar tätlich angegriffen worden zu sein. Im Schutz vor übler Nachrede und Verleumdung werden Kommunalpolitiker deshalb Bundes- und Landespolitikern gleichgestellt. Ingmar Jung von der CDU.
Dass wir jetzt auch gesetzlich klarstellen, dass wir mit Politik auch die Kommunalpolitik meinen, ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass man das tun muss. Aber es gibt tatsächlich Rechtsprechung, die sich da nicht so ganz sicher war an der Stelle.
Diese Änderung darf als überparteilicher Konsens gelten. Ebenso erleichterte Auskunftssperren im Melderegister. Um im Netz für Abschreckung zu sorgen, wird auch das Strafrecht geändert. Gerade der öffentliche Charakter von Äußerungen im Internet wirkt nun strafverschärfend. Bei öffentlichen Beleidigungen oder Androhungen von Verbrechen verdoppelt sich die mögliche Freiheitsstrafe auf je bis zu 2 Jahre. Wer öffentlich mit Mord oder sexueller Gewalt droht, muss sogar mit bis zu 3 Jahren rechnen. Der bayerische CSU-Justizminister Georg Eisenreich hätte sich sogar eine Grundsatzreform des Beleidigungsrechts gewünscht.
Zum Beispiel müssen auch Fälle von Hasskriminalität, Beleidigung von Politikern, die ja auch einen Angriff auf unsere Demokratie darstellen, Cybermobbing besser erfasst werden und auch härter geahndet werden können.
Umstritten ist die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Plattformen müssen künftig Neonazi-Propaganda, die Billigung schwerer Straftaten, Morddrohungen, Terrorpläne oder Volksverhetzung nicht nur löschen, sondern an eine Zentralstelle des Bundeskriminalamts melden, inklusive der zugehörigen IP-Adresse. Jürgen Martens, rechtspolitischer Sprecher der FDP.
Problematisch sehen wir die Meldepflicht für Plattformbetreiber. Hier wird eine zusätzliche Komplikation eingebaut, die der Verfolgung solcher Taten nicht unbedingt dienlich ist, wenn nicht zugleich auch bei den Verfolgungsbehörden der Flaschenhals der personellen Kapazitäten erweitert wird, meine Damen und Herren.
Auch die AfD kritisierte, dass nun die Ersteinschätzung von Delikten bei den Plattformen lägen. Die Linke wiederum begrüßte in Person von Petra Pau, dass die Bundesregierung Rechtsextremismus endlich als größte Gefahr für die Demokratie anerkannt habe.
Johannes Kuhn berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen galt er als Ikone des liberalen Rechtsstaats. Über Jahrzehnte hat er den sozialliberalen Flügel der FDP entscheidend mitgeprägt. Jetzt ist Burkhard Hirsch gestorben. Der Nachruf von Klaus Remme.
Ein großer Liberaler, schrieb Christian Lindner, ein wirklicher Freund, so die frühere Justizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger. Und nicht nur in der FDP ist Burkhard Hirsch in Erinnerung geblieben. Seine Haltung wird fehlen, meldete sich Vizekanzler Olaf Scholz zu Wort. Hirsch, Jahrgang 1930, trat als 19-Jähriger in die FDP ein. Er gehörte zum linksliberalen Freiburger Kreis. Von 1975 bis 1980 war Hirsch Innenminister in Nordrhein-Westfalen, von 1994 bis 1998 Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Doch es waren weniger die politischen Spitzenämter, die seinen Ruf als Liberaler begründeten. Es war sein erfolgreicher Widerstand gegen staatliche Eingriffe in die Privatsphäre, die Hirsch zusammen mit seinem politischen Weggefährten Gerhard Baum zum klassischen Bürgerrechtsliberalen machten. Gerade nach seinen Jahren als Parlamentarier sorgte Hirsch als brillanter Jurist für Schlagzeilen. In einem ausführlichen Deutschlandfunk-Interview wurde er im Jahr 2016 gefragt, ob er den Eindruck habe, dass die Partei ihn nach wie vor schätze.
Also da muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass mir das ziemlich schnurz ist, ziemlich egal ist, ob die mich schätzen oder nicht. Die Frage ist, ob ich noch Einfluss ausüben kann, ob sie mich fragen, was sie tun sollten. Und das geschieht. Ich habe ja nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag, das war ja 98, eine ganze Serie von Verfassungsbeschwerden federführend betrieben. Nicht nur im Bundesverfassungsgericht, auch in Thüringen, das Polizeigesetz zum Beispiel in die Luft gesprengt, dass der Lauschangriff war, der eine widerliche Bevormundung von Leuten ist, oder die Vorratsdatenspeicherung, das Nachschnüffeln des Staates hinter einzelnen Leuten. Letzte Verfahren war das Entscheidung zum Bundeskriminalamtsgesetz. Wirklich eine epochemachende Entscheidung.
Und eine weitere Verfassungsbeschwerde muss genannt werden. Im Jahr 2005 zog Hirsch wegen des umstrittenen Luftsicherheitsgesetzes nach Karlsruhe. Die Erlaubnis, Passagiermaschinen nach einer Entführung durch Terroristen und bei potenzieller Gefahr von Anschlägen auf Hochhäuser abschießen zu dürfen, wurde gekippt. Seine Stimme wird fehlen, da waren sich heute viele über die Parteigrenzen hinweg einig.
Der Nachruf auf Burkhard Hirsch war das von Klaus Remme. Und jetzt machen wir weiter mit der Presseschau und mit Alexandra Eul.
In den Zeitungskommentaren geht es diesmal um die Entscheidung des Verfassungsschutzes, den sogenannten Flügel der AfD unter Björn Höcke als Beobachtungsfall einzustufen. Außerdem geht es erneut um die Corona-Krise und Trumps Einreiseverbot für Europäer. Typisch Trump, bemerkt die Neue Osnabrücker Zeitung und betont, das Krisenmanagement des US-Präsidenten in Sachen Corona folgt dem bekannten Muster. Schuld am Elend der USA sind immer die anderen. Einwanderer, Muslime, Chinesen, nun die Europäer, die ein Virus ins Land der Freiheit eingeschleppt hätten. Die Rheinische Post aus Düsseldorf bezeichnet Trumps 30 Tage Einreisesperre als Schaufensterpolitik. Die sei völlig untauglich, das Coronavirus einzudämmen. International renommierte Virologen haben dieser Tage mehrfach darauf hingewiesen, dass Grenzschließungen nichts bringen, weil eine größere Verbreitung dann droht, wenn die Grenzen zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet werden. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert das Vorgehen des Präsidenten. Das, was Trump nun der Nation verkündete, ist weder glaubhaft noch glaubwürdig. Dutzende Millionen Amerikaner werden zudem ganz gewiss nicht in Trumps Lobpreis des amerikanischen Gesundheitssystems einstimmen. Doch das kennt man ja von ihm. Amerika über alles. Die Süddeutsche Zeitung stellt einen Bezug zum anstehenden Präsidentschaftswahlkampf her. Für Trump habe der schon begonnen, oder eigentlich der politische Überlebenskampf. Denn würde in den nächsten Wochen gewählt in den USA, dann spräche vieles gegen seine Wiederwahl. Denn, so formuliert es die Taz, wie keine Gesundheitskrise zuvor enthüllt das Virus die Schwächen, Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten des US-amerikanischen Systems. Das Land ist sozial- und gesundheitspolitisch ein Katastrophengebiet. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel notiert außerdem, dass er die Briten von diesem Stigma ausnimmt, überrascht nicht sehr. Noch in der ärgsten Krise leitet ihn politisches Kalkül, Europa spalten und schwächen, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle begrüßt die Entscheidung des Verfassungsschutzes, den rechtsextremen Flügel der AfD unter Beobachtung zu stellen, als ein klares, ein längst überfälliges Signal. Die Märkische Oberzeitung aus Frankfurt-Oder stellt fest, dass es eng wird für die AfD. Jetzt herrscht Klarheit darüber, wie die Gruppierung zur Demokratie, zur Herrschaft des Volkes steht. Sie will sie abschaffen. Rückt die Gesamtpartei weiter in Richtung von Flügelchef Höcke, dann wird auch sie als Gegner des Grundgesetzes gebrandmarkt und überwacht werden. Und die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen kommt zu dem Schluss. Man darf sich auch nichts vormachen. Der Kampf gegen diese Feinde der Demokratie wird nicht mittels des Verfassungsschutzes zu gewinnen sein. Politisch und gesellschaftlich muss man sich den Extremisten entgegenstellen.
Die Presseschau war das heute Abend mit Alexandra Eul. Vielen Dank dafür. Und das war das Journal vor Mitternacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Dankeschön fürs Zuhören. Ihnen eine gute Nacht.